Lass dir nicht die Freiheit rauben. Sie finden dazu den entsprechenden Begleitzettel. Auf den werde ich auch immer wieder einmal hinweisen. Das ist hier die Seite, 16 ist erst morgen dran, das ist die Seite 14, jawohl, 14. Lass dir nicht die Freiheit rauben. Das ist ein Appell. Das klingt fast wie in einer großen Rede vor einer Volksmenge, dass Paul sagt, lass dir nicht die Freiheit rauben. Das ist einer der Schlüsselbegriffe in diesem fünften Kapitel. Wir haben es im Vers 1 gesehen. So nun steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und in Vers 13 dann wieder, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Welche Freiheit meint der Apostel? Das werden wir heute zu klären haben. In einer Zeit, als Deutschland noch geteilt war, so lange liegt das noch gar nicht zurück, knapp 30 Jahre, da dachten viele, wenn sie das Wort Freiheit hörten, an Flucht. Freiheit, wir müssen fliehen, um frei werden zu können. Wir müssen rüber über die Mauer, wir müssen Stacheldraht und Selbstschussanlagen überwinden, um endlich aus diesem Gefängnis des Kommunismus frei zu werden. Und viele bezahlten ihre Sehnsucht nach Freiheit mit dem Leben. Und daran hat ein Berliner Landtagsabgeordneter in diesen Tagen erinnert. Der Kurznachrichtendienst Twitter brachte am 11. September, also letzten Montag, von ihm folgenden ironischen Tweet. Er knüpfte an ein Wahlplakat der Linken. Flüchtlinge schützen, nicht ertrinken lassen, die Linke. Und dann macht er eine Fotomontage in Analogie dazu mit dem Text: Flüchtlinge erschießen, nicht entkommen lassen, die SED. Und er spielte damit darauf an, dass die Linke eben nicht nur die Rechtsnachfolger, sondern auch die Verwalter des satten Erbes immer eben jener SED sind, die dafür verantwortlich war, dass jenseits von Mauer und Stacheldraht Menschen brutal niedergeschossen wurden, wenn sie versuchten, von einem Teil ihres Vaterlandes in den anderen zu kommen. Ich erinnere mich noch daran, wie der Fernsehjournalist Lothar Löwe 1976 aus Ost-Berlin, damals, wo er Korrespondent war, folgenden Bericht gab zum Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze. Sagte Löwe damals in einem Kommentar 1976, ich war damals 15, und als ich das wieder las, ich erinnere mich noch genau an die Situation, wie er da mit dem Mikrofon steht, da sagt er, hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen. Das sagt er dort, der ARD-Korrespondent von Ost-Berlin aus. Sie werden sich nicht wundern, dass man ihn wenige Tage später ausgewiesen hat. Das war 1976. Und in dieser Woche war es so, dass nachdem das am 11. September erschienen war, am 13. September das Konto des Landtagsabgeordneten gesperrt wurde. Mit der Begründung, dieser Account verstoße gegen die Twitter-Regeln und man zwang ihn, den zu löschen. Erst dann werde er nach 12 Stunden wieder freigeschaltet. Lothar Löwe, der ARD-Korrespondent, hatte das 1976 noch sagen dürfen. Und damit sind wir schon wieder nahe dran an einem Thema, das viele DDR-Flüchtlinge bewegt hat, nämlich dem Thema der Meinungsfreiheit. Auch eine Form von Freiheit, Meinungsfreiheit. Sie erinnern sich alle daran, dass kurz vor der parlamentarischen Sommerpause das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen worden ist, was eigentlich ein Meinungsfreiheitsvergewaltigungsgesetz ist. Auch viele Verfassungsjuristen haben inzwischen größte Bedenken geäußert. Erst in dieser Woche hat der Chef von Twitter in einem interessanten Interview große Bedenken zu Protokoll gegeben, dass hier massiv eingegriffen würde offensichtlich, aber dass sie sich natürlich an die Regeln halten müssten. Das ist in der Tat mit der Verfassung kaum in Einklang zu bringen, dass private Firmen darüber entscheiden, was über bestimmte Nachrichtenkanäle gesandt werden kann oder nicht. Und dabei werden sie beraten von Organisationen, wie zum Beispiel der Amadeo-Antonio-Stiftung, die gegründet wurden von einer Frau namens Annette Kahane, die zu DDR-Zeiten bekanntlich mit der Stasi kooperiert hat und jetzt hier in der Bundesrepublik, im vereinten Deutschland, wieder mit staatlicher Unterstützung, auch staatlicher Finanzierung zum Teil, daran beteiligt ist, die Meinungsfreiheit zu überwachen bzw. einzuschränken. Jemand, der an diese Entwicklung frühzeitig erinnert hat, ist Francis Schaeffer. Viele von Ihnen kennen sein Hauptwerk, Wie können wir denn leben? Das war noch die klassische Ausgabe, inzwischen ist es in dieser Form erschienen. Und da sagt Francis Schaeffer in seinem Nachwort auf Seite 258 Folgendes. Ich frage mich, schreibt er dort, ob die Christen späterer Zeiten einmal dankbar sein werden, dass wir in unserer geschichtlichen Situation gegen Missstände, etwa auf dem Gebiet der Rassenfrage oder der Ökologie, durch Wort und Tat eingetreten sind. Werden sie aber auch sagen können, dass wir zugleich und in genau derselben Weise vor der besonderen Krankheit und Bedrohung unserer Zeit, dem Aufkommen eines autoritären Regierungssystems, warnten? Das schreibt Francis Schaeffer in den 70er Jahren. Und er schreibt weiter, werden wir, also wir Christen, einem autoritären System mit seinen sämtlichen Erscheinungsformen widerstehen, ohne Rücksicht auf dessen Etikette und Herkunft? Die Hauptgefahr im Blick auf das Aufkommen eines autoritären Regierungssystems besteht darin, dass die Christen schweigen werden, solange die eigenen religiösen Aktivitäten, Evangelisationen und der persönliche Lebensstil nicht gestört werden, schreibt Francis Schaeffer in den 70er Jahren. Und dann empfiehlt er folgenden Satz auswendig zu lernen. Die Unterlassung entschiedenen Handelns gegen das Entstehen einer autoritären Regierung bedeutet bereits eine Entscheidung dafür. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Wir haben eine Verantwortung, auch in diesem Sinne für Recht und Freiheit einzutreten, liebe Geschwister, solange uns das noch möglich ist. Und die Obrigkeit zu achten im Sinne von Römer 13 bedeutet auch, sie auf die Gesetze zu behaften und nicht zuletzt auf das Grundgesetz. Und in diesem Sinne ist unsere Nationalhymne eine gute Erinnerung, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Freiheit gibt es nur dort, wo es Recht gibt. Und wie kostbar die Freiheit ist, weiß man erst, wenn sie in Gefahr gerät, wenn sie eingeschränkt wird oder wenn sie irgendwann möglicherweise ganz verloren gegangen ist. Und trotzdem gilt, auch wenn Christen gezwungen waren, in Diktaturen zu leben, waren sie doch innerlich frei. Als man sie gefesselt den Löwen vorwarf, waren sie trotzdem frei. Als Daniels Freunde damit bedroht wurden, in den Feuerofen geworfen zu werden, waren sie dennoch frei. Und deshalb gilt, so sehr wir auch für Meinungsfreiheit kämpfen, auch für die Freiheit in unserer Gesellschaft kämpfen, und so weh es tut, wenn wir sehen, wenn wir mitverfolgen müssen, wie sie eingeschränkt wird durch unterschiedlichste Maßnahmen, müssen wir doch wissen, an dieser äußeren Freiheit hängt nicht unser ganzes Leben. Und selbst wenn wir sie eines Tages verlieren, was Gott verhindern möge und wofür wir uns auch einsetzen müssen, dass das nicht geschieht, aber wir haben es letztlich nicht in der Hand, so müssen wir immer wissen, es gibt noch eine andere Freiheit. Es gibt die Freiheit des Galaterbriefes und die dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Denn wenn die weg wäre, dann wäre alles weg. Und das ist die Freiheit, die der Apostel Paulus hier meint, wenn er schreibt, lass dir, wenn er uns geradezu beschwört, lass dir nicht die Freiheit rauben. Er schreibt das an diese Gemeinden dort nicht in der Landschaft Galatien, nach allem, was wir wissen, sondern im Umfeld der römischen Provinz Galatien, die er vorher besucht hatte bei seiner ersten Missionsreise. Sie können das in Apostelgeschichte 14 nachlesen. Wir werden das morgen im Gottesdienst auch in der Lesung haben. Und er hat ihnen genau gesagt, worin diese Freiheit besteht. Und wir haben das heute Morgen in dem Vortrag von David Winkelhake auch gehört. Steht nun fest in der Freiheit, Kapitel 5, Vers 1, zu der uns Christus befreit hat. Er hat uns befreit von der Gebundenheit unter unsere Schuld. Er hat uns befreit von der Bestimmung als Kandidaten der Hölle und Verdammnis. Er hat uns befreit von der Gottesfeindschaft. Und er hat genau das getan, Jesus Christus, was er in Johannes 8 mit ganz ähnlichen Worten, wie Paulus im Galaterbrief gesagt hat, diese berühmten Worte, Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da antworteten sie ihm, die Juden, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und in diesem Sinne schreibt dann auch Paulus in Galater 3, Vers 13, dass Christus uns freigekauft hat. Er hat uns erlöst. Das ist nur eine andere Übersetzung für losgekauft, freigekauft von dem Fluch, von der Verurteilung des Gesetzes. Und in Galater 4, Vers 5 wird er es nochmal sagen. Christus kam, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, freikaufte. Er hat uns freigekauft durch sein Opfer am Kreuz, so wie wir es eben in diesem bewegenden Lied auch gehört haben. Und wir kommen nun heute Nachmittag an die Stelle, wo zwei große Abschnitte des Galaterbriefes aufeinandertreffen und gewissermaßen zusammenstoßen. Man kann das nochmal ganz grob einteilen. Also ich erinnere an die Papers, die wir Ihnen in der Mappe gegeben haben. Da haben Sie eine sehr übersichtliche Zusammenfassung der ersten Bibeltage mit einigen Grundinformationen zur Entstehung des Galaterbriefs. Dann haben Sie auf einer Seite eine Übersicht über das, was bei den letzten Bibeltagen behandelt wurde, in welchen Schritten wir da vorgegangen sind. Und so können Sie Schritt für Schritt alles nochmal nachlesen und mitverfolgen. Und hier gebe ich Ihnen eine ganz grobe Gliederung. Man kann den Galaterbrief auch so einteilen. Kapitel 1 und 2 entfaltet die Wahrheit des Evangeliums. In Kapitel 3 bis 5, 12 übernimmt Paulus die Verteidigung des Evangeliums. Und ab Vers 13 in Kapitel 5 entfaltet er dann, was das nun bedeutet, aus dem Evangelium zu leben. Und unser Text heute Nachmittag ist 5, 7 bis 6, 10. Das heißt, wir bewegen uns genau an der Schnittstelle zwischen dem zweiten Hauptteil und dem dritten Hauptteil. Und kommen jetzt zu diesem Thema, was bedeutet das nun, aus dem Evangelium zu leben? Unter der Voraussetzung, dass wir gerettet sind, allein durch Jesus. Und eigentlich hatte Paulus doch mit Vers 6 eine optimale Brücke gebaut, ein optimales Sprungbrett formuliert, wenn er sagt, es gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und wir erwarten, dass Paulus dann im nächsten Vers sagt, okay, wie sieht es jetzt aus? Aber Paulus geht eben nicht sofort in diesen dritten Hauptteil hinüber, sondern er schiebt noch ein letztes Stückchen zur Verteidigung des Evangeliums ein. Das überrascht zunächst. Das wäre so ein geniales Sprungbrett gewesen, Vers 6. Aber Paulus sagt, nein, das ist noch wichtig. Das müssen wir noch klären, was den Angriff auf die Gemeinde betrifft. Und da müsst ihr auch drauf achten, wenn ihr euch die Freiheit nicht rauben lassen wollt, verteidige die Freiheit gegen falsche Lehrer. Nicht nur Lehren, sondern Lehrer. Das ist unbedingt noch wichtig. Und was Paulus hier macht in diesen Versen, ist etwas, was in unseren Zeiten als ganz und gar unfein gilt. Er personalisiert den Konflikt. Er federt das nicht ab und sagt, ja okay, aber die meinen es ja alle gut. Und jetzt wollen wir mal schön zwischen Person und Sachkritik unterscheiden. Müssen wir auch, ist auch ganz wichtig, wollen wir auch immer tun. Und nun lasst uns mal sanftmütig zum nächsten Abschnitt kommen. Nein, sagt er nicht. Er sagt, verteidigt die Freiheit gegen die falschen Lehrer. Er personalisiert den Konflikt. Er schnappt sich die verantwortlichen Irrlehrer nochmal höchstpersönlich und redet Tacheles. Und wir wollen jetzt diese Verse 7 bis 12, die er da so unerwarteterweise noch einschiebt, miteinander lesen. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu und dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Damit schließt Paulus diesen zweiten großen Abschnitt. Und er sagt den Leuten dort, passt auf. Verteidigt eure Freiheit gegen die Irrlehrer. Es besteht Anlass dazu, denn sie sind gefährlich. Was war geschehen? Paulus führt den Galatern nochmal vor Augen in dieser drastischen Weise, was momentan da abgeht bei ihnen und was die große Gefahr werden könnte. Er sagt, ihr lieft gut. Und das ist ein Bild, das er aus dem Bereich der Leichtathletik nimmt. Paulus hat es mit Vorliebe Metaphern aus dem Sportbereich verwendet. Also ihr wart gut im Rennen, ihr wart gut auf der Spur. Und dann mitten im Rennen ist etwas passiert, das euch ins Straucheln gebracht hat. Und auch das nächste Verb, was er verwendet, ist ein ungemein dynamischer Begriff, auch passend für den Sport. Als würde er fragen, wer hat euch behindert? Wer hat euch angerempelt? Wer hat euch gefault? Wer hat euch ein Bein gestellt? Wer ist euch dazwischen gegrätscht? So könnte man das etwas freier übersetzen. Und natürlich denken einige von uns jetzt an die Leichtathletik-WM in London im Sommer 2017. 3000 Meter Hindernislauf, Endlauf der Frauen. Gesa Felicitas Krause mit Hoffnungen auf eine Medaille gestartet. Und die es gesehen haben, wissen, was passiert ist. Beatrice Chepko, die Läuferin aus Kenia, etwas durcheinander an dem Tag offensichtlich, erst verpasst sie den Wassergraben, muss aber zurücklaufen. Und dann stürzt sie so unglücklich, sie stolpert, dass Felicitas Krause, die hinter ihr herläuft, total ins Straucheln kommt, sich nicht mehr fangen kann. Sie wird im Grunde genommen von ihr mit aus der Bahn geworfen, ist dann fast am Boden, dann tritt ihr noch jemand auf den Knöchel und sie rappelt sich benommen wieder auf, aber da ist das Hauptfeld schon weit enteilt und am Ende kommt dann immer noch der 9. Platz dabei heraus. Aber das müssen Sie sich vorstellen, das ist die Formulierung, die Paulus hier verwendet. Ihr wart gut im Rennen, wer hat euch umgehauen? Wie konnte das passieren? Was haben die Irrlehrer getan? Und was steht auf dem Spiel? Paulus sagt es nochmal, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht in Vers 7, der Wahrheit des Evangeliums, Galater 2, Vers 4, da tauchte der Begriff schon auf. Es gibt die Wahrheit, hat David Dinkelhake heute auch gesagt. Das ist für Paulus ganz klar und es kommt darauf an, dass ihr der Wahrheit treu bleibt, nicht, dass ihr die Wahrheit interpretiert, nicht, dass ihr euren Aspekt von der Wahrheit heraussucht und ihn in irgendeinem Puzzle mit den Aspekten anderer verbindet, sondern ihr sollt der Wahrheit gehorchen, ihr sollt treu bleiben, ihr sollt dranbleiben. Ich habe euch das eindeutig kommuniziert, was die Wahrheit ist im Hinblick auf eure Rettung. Es gibt eine klar benennbare Wahrheit. Es gibt nicht nur Frömmigkeitsstile, es gibt nicht nur Sichtweisen, es gibt nicht nur einander ergänzende Akzentsetzungen, es gibt Wahrheit. Es gibt damit eben auch ein klares Entweder-Oder. Und deshalb sagt Paulus, kann man sich auch nicht rausreden, deswegen kann man sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Erst recht nicht, wenn es um den Kern des Evangeliums geht. Wie konnte es passieren, dass ihr euch so beeinflussen lasst? Vers 8, die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Klar, der euch berufen hat, ist Gott. Und der Begriff, der hier von Paulus für Berufung verwendet wird, meint nicht nur einen allgemeinen Ruf, sondern Paulus sagt dort, und er erklärt das etwa in Römer 8 genauer, wenn Paulus diesen Begriff verwendet, Gott hat euch zum lebendigen Glauben geführt. Das bedeutet bei Paulus berufen. Er hat in euer Herz hineingesprochen und euch für sich gewonnen. Er hat es euch geschenkt, dass ihr ihm glauben durftet. Jedenfalls ist die Mehrheit der Galater damit angesprochen, die er ja offensichtlich als Christen anredet. Was ist eigentlich los? Was ist das für eine Überredung, die da am Laufen ist? Das ist ein ganz seltenes griechisches Wort. Beeinflussung, Beredung, Überredung. Und das ist doch die Schlüsselfrage bis heute. Aus welcher Quelle beziehst du deine Information? Wovon machst du deine Entscheidungen abhängig? Wem glaubst du? Was ist die letzte Instanz, der du dich verpflichtet fühlst? Vor welcher Autorität beugst du dich? Und das, was hier bei euch läuft, sagt Paulus, das kommt definitiv nicht von Gott, der euch berufen hat. Bestimmt haben die Irrlehrer sich auf Gott berufen. Bestimmt haben die Irrlehrer in ihren Überredungsversuchen gesagt, natürlich, wir sind doch auch evangelikal, quote unquote, also in Häkchen. Wir meinen es doch auch gut. Wir lieben und ehren Jesus doch auch. Und Paulus bestreitet das, dass sie einen Anteil an der Wahrheit haben. Wir haben heute Morgen sehr deutlich dargestellt bekommen, bewiesen bekommen anhand der Texte, es geht hier um das Evangelium selbst. Es geht um die Frage, wann ist ein Christ, wer kommt in den Himmel und wer kommt nicht in den Himmel. Und ich erinnere nochmal daran, es geht um die Frage, rettet Jesus allein? Das hat uns David Winkelhage aus den verschiedensten Perspektiven heute äußerst deutlich dargelegt. Und das heißt, es geht hier wirklich um eine Do-or-Die-Frage. Es geht um alles oder nichts, es geht um Leben oder Tod. Es geht auch nicht um die Frage, ich rufe es nochmal in Erinnerung, ob man sich beschneiden lassen darf oder nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht einzig und allein um die Frage, ob dies zum Heil nötig sei. Das ist der Punkt. Und ob man vollständig gerettet, vollständig Christ ist, wenn man in Anführungsstrichen nur an Jesus glaubt. Ganz kurz zur Erinnerung. Paulus hat ja selbst eine Beschneidung vorgenommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so vor Augen steht. In Apostelgeschichte 16 beschreibt Lukas das. Das war auch allgemein bekannt. Da nimmt Paulus ja Timotheus mit sich und dann heißt es hier in Apostel 16,3, diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Diese Beschneidung geschah gewissermaßen aus seelsorgerlich-strategischen Gründen. Dass Paulus sagt, ich will jetzt nicht ständig die Diskussion wegen Timotheus an den Hacken haben, auf diesem Nebenkriegsschauplatz. Es ist keine Sünde, ihn zu beschneiden, also beschneide ich ihn. Aber es war in jeder Sekunde völlig zweifelsfrei, dass das nicht nötig war, damit Timotheus Christ würde oder gerettet würde. Und das ist ja die Kernfrage des Galaterbriefs. Wer kommt in den Himmel? Und wahrscheinlich gab es auch in Galatien, in den Gemeinden da, in der Provinz, einige Beschwichtiger, die haben gesagt, warum? Wir haben doch so ein breites Spektrum an Gemeinsamkeiten. Die das dann mit der Beschneidung fordern, die glauben doch auch an Jesus, die haben doch auch Achtung vor der Heiligkeit Gottes, die bestreiten doch auch nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist doch alles da bei denen. Da wird doch an diesen Dingen nichts weggenommen. Die haben doch nur diesen einen Punkt. Natürlich beharren sie da sehr drauf. Ist das denn so schlimm? Und was sagt Paulus, Vers 9? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Also dieses Bild vom Sauerteig, das wirklich alles durchsetzt, selbst wenn es eine kleine Menge ist. Er sagt, diese falsche Lehre entfaltet die Wirkung vom Sauerteig und sie wird am Ende euch den ganzen Laden hochgehen lassen. Sie wird alles verändern. Sie wird euch das Evangelium rauben. Sie wird alles zerstören. Und wir erinnern uns, dass Paulus hier auch eine Formulierung von Jesus aufnimmt. Denn der Herr Jesus hatte ja auch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer gewarnt. Matthäus 16, Vers 6, Vers 11, Vers 12 oder Markus 8, Vers 15. Und wenn Sie diese Parallele zwischen Paulus und Jesus sehen, ist das hoch auffällig. Beide hatten große Geduld und ein tiefes Erbarmen gegenüber Menschen, die sich in schlimme moralische Verfehlungen verstrickt hatten. Aber beide wurden dann sehr massiv, wenn es um falsche Lehrer ging, die Menschen verwirrten. Es ist hochinteressant. John MacArthur hat das auch geschrieben. Paulus, wie sein Herr, hat größte Geduld, auch wenn Menschen in schlimmste moralische Verfehlungen hineingeraten. Aber genauso wie sein Herr formuliert der Apostel die schärfsten Verurteilungen, die er sich für jene aufbewahrt hat, die Gottes Wahrheit pervertieren und andere in die Irre leiten. Zitat Ende. Wir denken oft andersrum. Wir sagen, ja gut, wenn da einer Ehebruch macht oder wenn jemand irgendwelche anderen offenkundig schlimmen Dinge tut, da müssen wir auch. In der rechten Weise natürlich, wird Paulus auch noch was dazu sagen. Aber bei Lehrfragen. Und Paulus und der Herr Jesus machen es genau andersherum. Ich kann mir kaum einen aktuelleren Brief vorstellen als diesen Galaterbrief. Und der Punkt ist so wichtig, dass ich das gern nochmal unterstütze und unterstreiche und verstärke, was David Winkelhake heute Vormittag gesagt hat, dass eben genau diese Lehre, die das Jesus genügt, in Frage stellt, durch sehr viele Ritzen hinein sickert, teilweise schon hineinströmt in evangelikale Kreise, also wenn man so will, im weitesten Sinne in unsere Kreise. Ein Beispiel dafür ist dieses Buch, das eine große Erfolgsstory geworden ist, Die Hütte. Und Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass jetzt im April diesen Jahres auch der Film über die Hütte in die Kinos gekommen ist. Und auch so manche Verlage, SCM und so weiter, promoten das ordentlich. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Buch gelesen hat. In diesem Buch wird der allmächtige Gott, der dreieinige Gott, in einer total verfälschenden Weise dargestellt, die das Evangelium durchstreicht und negiert. Da lässt beispielsweise der Autor seine Gottesfigur in Anführungsstrichen Folgendes sagen. Er sagt dort, Zitat, ich bin nicht so, wie du glaubst, Mackenzie. Ich brauche die Menschen nicht für ihre Sünden zu bestrafen. Die Sünde trägt ihre eigene Strafe in sich. Sie verzehrt dich von innen heraus. Es ist nicht meine Absicht, jene zu bestrafen, die sündigen. Vielmehr ist es meine Freude, die Sünde zu heilen. Und das passt dazu, dass in einem Interview Young, also der Autor der Hütte, deutlich gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Zitat, warum sollte der Vater seinen Sohn bestrafen? Dass das Kreuz ein Ort der Bestrafung für unsere Sünde ist, dem würde ich nicht zustimmen. Ich bin nicht für die stellvertretende Sühne. Und in einem Vortrag an der Concordia University in Portland, in Oregon, sagte Young im Juni 2010 Folgendes. Kann Gott wirklich so sein? Und dort führte er aus, dass der Gott der Evangelikalen ein Monster ist, Zitat. Und damit meint er jenen Gott, der ein Richter ist, der die Ungläubigen bestraft. Und deshalb sei sein Buch eine gute Sache, um die Seelen der Menschen zu heilen, weil so viele Menschen durch diesen evangelikalen Gott Schaden genommen hätten. Und dieses Buch läuft ganz friedlich-schiedlich über evangelikale Büchertische, als wäre nichts geschehen. Und nun kann man sich fragen, haben es die einfach nicht kapiert oder haben es die kapiert und machen es trotzdem? Ich möchte beinahe sagen, es ist eins so schlimm wie das andere. Das andere, was in dieser Linie liegt, ist natürlich, wir hörten das schon, die zunehmende Öffnung der Evangelikalen für sogenannte evangelikale Katholiken, wie Johannes Hartl, der eben sehr viele fromme Dinge auch sagt, zum Beispiel wie jene. Und dann kann man auf den ersten Blick verstehen, warum mancher das nicht gleich so gut durchschaut. Es gibt zum Beispiel diesen Satz von Hartl, der Mensch rettet sich eben nicht selbst, indem er an die Liebe glaubt, sondern es bedurfte des gekreuzigten und auferstandenen Erlösers, um Menschen zu versöhnten Kindern Gottes zu machen. Sagen die Leute, siehst du, ist doch gut gesagt. Aber wenn Sie genau hingucken, dann wird dort überhaupt nichts darüber ausgesagt, auf welche Art und Weise Jesus das tut und ob er es allein tut. Und ob da noch Ergänzungen nötig sind und wie man in den Genuss dessen kommt. Das klingt sehr fromm, aber es ist noch längst nicht das Evangelium. Und wenn man dann nachliest, was Hartl dann weiter entfaltet, etwa in diesem Buch Gott ungezähmt, raus aus der spirituellen Komfortzone oder in diesem anderen Buch In meinem Herzen Feuer, dann sieht man sehr deutlich, dass das Evangelium des Kreuzes dort keine Rolle spielt, dass es nicht darum geht, dass Jesus die Strafe für unsere Schuld getragen hat und wir allein durch den Glauben an ihn ist. Es geht ja immer um das Allein gerettet werden. Und trotzdem laden ihn Missionswerke wie Wiedenest als Hauptredner zu großen Konferenzen ein. Es ist unfassbar. Und jetzt wird so langsam ein weiterer Star aus dieser Szene in den evangelikalen Medien präsentiert. Jetzt wird sein neues Buch, wurde in der jüngsten Idea, also gerade noch rechtzeitig zu den Bibeltagen, schwer promotet über die Heiligkeit Gottes. Rainer Harter, der gründete das Gebetshaus Freiburg, das ist so eine Parallele zum Gebetshaus Augsburg, das Hartl gegründet hat. Und er schreibt in diesem Buch über die Heiligkeit Gottes einiges Richtige, dem man sicherlich wird zustimmen können. Aber ist das an vielen Stellen eben auch sehr verhaftet in der katholischen Religiosität. Und es ist ein weiterer Weg, jemanden gewissermaßen in unsere Kreise einzuführen, der die Tür dorthin öffnet. Eine andere wichtige Beobachtung, die wir zurzeit machen, ist, dass man sich zunehmend auf das apostolische Glaubensbekenntnis beruft und sagt, wir können doch mit allen, die im apostolischen Glaubensbekenntnis übereinstimmen, gemeinsam evangelisieren. Das ist jetzt das neue Konzept von Pro Christ. Und Da heißt es in dem Flyer, der dafür wirbt, wie ein roter Faden wird sich das apostolische Glaubensbekenntnis durch die Themenwoche ziehen. Darin ist in Kürze formuliert, was wir Christen glauben und was uns über die Grenzen verschiedener Konfessionen hinweg verbindet. Der Glaube an Gott, der die Welt geschaffen hat und jeden Menschen unendlich liebt. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein ungemein wertvolles, sehr frühes Bekenntnis, das wir ja hier auch bekennen in unserer Gemeinde. Aber das apostolische Glaubensbekenntnis sagt über die beiden Hauptstreitpunkte zwischen evangelisch und katholisch nichts, aber auch gar nichts aus. Es sagt nichts darüber aus, wie ein Mensch errettet wird. Und es sagt nichts aus über die Autorität der Bibel im Gegenüber zur kirchlichen Tradition. Und deswegen ist es ein Irrtum zu sagen, solange wir gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis haben, haben wir auch gemeinsam das Evangelium. Nein, wir haben es definitiv nicht. Es ist vor kurzem ein Papier der Evangelischen Allianz Schweiz erschienen. Ich war vor einigen Wochen dort in der Schweiz und die Brüder sind darüber auch sehr, sehr besorgt. Ein Arbeitspapier der Schweizer Allianz unter dem Motto Gemeinschaft fördern, Gesellschaft verändern, Glauben teilen. Und dort spricht man sich auch aus für die zunehmend feststellbaren Gemeinsamkeiten zwischen den evangelischen und der katholischen Kirche und lädt nun katholische Gemeinden ein, wenn sie das wollen, Mitglieder der Evangelischen Allianz in der Schweiz zu werden, um die schon bestehenden Gemeinsamkeiten weiter zu vertiefen. Und so können wir Schritt für Schritt dann über die Werbung für den Papst reden, den Sie hier mal in der für ihn auch nicht untypischen Kooperation mit dem Islam sehen, was ja auch bei ihm immer wieder eine Rolle spielt. Und der nicht nur gesagt hat, dass es nicht ausreicht, persönlich an Jesus zu glauben, dass man dadurch nicht wirklich Christ wird schon. Und der außerdem dabei ist, Jesus jetzt Sünde anzudichten. Er hat in einer Veranstaltung am 27.12., Sie können das über YouTube nachhören, Folgendes gesagt. Ich habe es aus dem englischen Untertitel ins Deutsche übersetzt. Da sagt er über Jesus: Anstatt mit seiner Familie zurückzukehren, blieb er in Jerusalem im Tempel, wodurch er Maria und Josef große Sorge bereitete, die ihn nicht finden konnten. Für diese kleine Eskapade musste er wahrscheinlich seine Eltern um Vergebung bitten. Das Evangelium sagt dies nicht ausdrücklich, aber ich glaube, dass wir es so annehmen können. Verstehen Sie, was hier geschieht? Jesus ist ein Sünder, sagt er. Obwohl die Heilige Schrift an mehreren Stellen deutlich sagt, er war ohne jede Sünde. Der Papst sagt, Jesus ist ein Sünder und wer muss ihm vergeben? Maria. Das ist dieser Franziskus. Wir müssen einfach wissen, was um uns herum geschieht. Und dann könnte man natürlich auch noch, wir wollen es ja gar nicht bei der katholischen Kirche belassen, die Spitzenvertreter der EKD, das ist hier links, der Bischof Bedford Strom, der Ratsvorsitzende, der Vorsitzende des höchsten EKD-Gremiums hier beim Besuch auf dem Tempelberg mit einem Imam und dem Kardinal Marx, dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz. Und immer wieder wirbt Bedford Strom auch für den Islam, etwa mit diesen Worten. Dieses Zitat ist wirklich belegt, dass er sagt: Ich habe selbst schon erfahren, wie berührend und bereichernd es sein kann, wenn man sich vom Ruf des Muizins mit hineinnehmen lässt in dessen Gottesdienst. Und Sie sind soweit deutscher Staatsbürger, dass Sie inzwischen wissen, was ein Muizinruf ausruft. Er ruft aus den Herrschafts-, den Machtanspruch Allahs über das jeweilige Wohngebiet. Das ist der Muizinruf. Und er ruft es aus über den Allah, der in seinem Koran lehrt, dass Jesus nicht Gott war. Und Bischof Bedford Strom, quasi im Namen aller Evangelischen, gibt dann solche Äußerungen von sich. Paulus ist zuversichtlich, dass die Galater bewahrt bleiben werden. Er sagt in Vers 10, ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet, nämlich als ihr wart seit eurer Bekehrung. Dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet als ich, Paulus, der ich euch das Evangelium gebracht habe. Er hatte ja diese Gemeinden mitgegründet. Aber indem er das sagt, steckt da drin auch diese indirekte Aufforderung: Jetzt zieht Konsequenzen, Leute. Ihr könnt nicht einfach zugucken. Sie beleidigen Christus. Und ihr macht weiter, als wäre nichts geschehen. Und dann macht er nochmal deutlich, mit diesen Irrlehrern kann es keine geistliche Gemeinschaft geben. Und er betont, wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Gott wird sie verurteilen, sagt er. Und hier in diesem Vers sagt er, sie verwirren euch, sie machen euch irre. Und in Vers 12 wird er ein noch schärferes Verb verwenden. Am Ende, sie verwirren euch. Da steht eigentlich fast wörtlich, sie hetzen euch auf. Sie hetzen euch auf gegen das wahre Evangelium. Und Paulus sagt, sie stehen unter Gottes Verdikt, unter seiner Verurteilung. Das Wort für Urteil ist im Griechischen Krima. Und Krima ist ein typischer Begriff für Gottes Endgericht. Im Römerbrief wird das in dem Sinne immer wieder verwendet. Und hier sehen wir noch etwas. Paulus macht deutlich, die Verurteilung ist nicht unsere Sache, sondern Gottes Sache. Die Verurteilung ist nicht, er sagt nicht, sie steht unter meinem Urteil oder stellt sie unter euer Urteil, sondern er sagt, sie werden von Gott gerichtet. Aber daraus darf jetzt nicht der Schluss gezogen werden, wir hätten ihnen gegenüber keine Verantwortung. Wir sagen, Gott muss sie sowieso richten. Also warten wir mal ab. Hat es Gamaliel. Sondern was müssen wir tun? Was macht Paulus deutlich? Er sagt, wir müssen uns und ich würde fortsetzen und vor allem unsere Leute vor ihnen schützen. Warum? Weil sie Schaden anrichten. Sie verwirren die Seelen. Sie hetzen auf gegen das Evangelium. Sie machen so viel kaputt. Sie richten so viel Zweifel an. Sie rauben so viel Kraft. Sie verfälschen die Wahrheit. Und sie verfälschen die Wahrheit auch dadurch, dass sie jene, die für die Wahrheit eintreten, bekämpfen. Dass sie jene, die die Wahrheit verkündigen, verdächtigen, lächerlich machen oder das Vertrauen zu ihnen untergraben. Und genau das passiert ja hier, Vers 11. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Also offensichtlich, das macht dieser Zusammenhang, das legt dieser Zusammenhang nahe, haben diese Irrlehrer Paulus verdächtigt. Und gesagt, warum? Der predigt doch selbst die Beschneidung. Was wollt ihr denn? Der sagt doch gar nichts anderes. Er ist doch gar nicht dagegen. Er hält sich doch selbst nicht an das Sola Fide, dass wir allein durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Einige denken, sie könnten vielleicht diese Aktion mit der Beschneidung des Timotheus gemeint haben, aber wahrscheinlich fand dieses Ereignis in Apostelgeschichte 16 erst nach der Anfertigung des Galaterbriefes statt. Und außerdem hat Paulus ja völlig deutlich kommuniziert, wie das dort mit dem Timotheus zu verstehen gewesen war. Und er hat das auch beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 deutlich gemacht, Jesus genügt. Jesus genügt, um gerettet zu werden. Für die Frage der Gotteskindschaft spielt die Beschneidung überhaupt keine Rolle. Das war eine glatte, eine eiskalte, eine glasklare Verleumdung. Und Paulus bringt einen Beweis. Er sagt, Leute, wenn ich mich inzwischen angepasst hätte, dann würde ich nicht mehr länger verfolgt. Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes umgangen. Das Kreuz war der Grund für die Verfolgung. Wir werden das morgen auch nochmal sehen, wenn wir die letzten 8 Verse studieren werden. Da kommt auch noch einiges Spannendes auf uns zu. Weil am Kreuz die Kernentscheidung zwischen Irrlehre und Wahrheit fällt. Und Paulus sagt, dann wäre das Ärgernis, der Skandal, das Skandalon, der Stein des Anstoßes weg. Warum ist das Kreuz der Stein des Anstoßes? Es ist der Stein des Anstoßes wegen seiner Brutalität. Das war unzumutbar für einen gediegenen, human, ästhetisch eingestellten Juden, dass sein Messias einer sein sollte, der an einem so schändlichen Hinrichtungsort seine letzten Züge getan hat, bevor er gestorben ist. Das Kreuz ist ein Ärgernis, aber vor allem wegen des Anspruches, der damit verbunden ist, dass nämlich durch dieses Ereignis das ehrwürdige Gesetz des Mose und damit auch die hoch angesehene Institution der Beschneidung außer Kraft gesetzt wurde. Mit dem Kreuz Jesu, dadurch, dass Jesus gekommen ist, hat Gott gesagt, es war für eine Zeit von mir gegeben, dass ihr das machen solltet. Es hat euch nie gerettet. Die Befolgung des Mose-Gesetzes hat Israel zu keinem Zeitpunkt gerettet. Aber es war meine Anordnung, dies zu tun. Gerettet wurden die zu allen Zeiten nur durch den Glauben. Aber jetzt ist die Zeit, in der ihr das tun solltet, vorbei. Es ist abgelöst durch das Kreuz. Und das war natürlich ein Ärgernis für die Traditionalisten. Aber noch größer ist das Ärgernis des Kreuzes wegen der Botschaft, die in diesem Kreuz steckt für uns. Die Botschaft des Kreuzes lautet nämlich, dieses schlimme Todesurteil war nötig, um deine Schuld zu sühnen. Das heißt, wenn du wissen willst, wie du in Gottes Augen bestraft gehörtest, musst du ans Kreuz schauen. Dort siehst du, was du verdient hast. Dort sehe ich, was ich verdient habe. Dort sehen wir unsere ganze Verlorenheit und Verratztheit und Erbärmlichkeit und Verfallenheit, wie sie wirklich ist. Und das ist das größte Ärgernis. Und Paulus sagt, wenn ich das aufgegeben hätte zu predigen, dann wäre ja das größte Hindernis weg. Aber ich werde noch verfolgt und daran schon könnt ihr sehen, dass ich nicht vom Kreuz weggegangen bin. Und darin liegt die Beleidigungswirkung des Kreuzes für den selbstgerechten Menschen aller Zeiten bis heute. Und darum löst dieses Kreuz Widerstand aus. Also ihr Lieben, wenn wir Christus treu bleiben wollen, dann gibt es nur diese eine krachende Alternative, Beschneidung oder das Ärgernis des Kreuzes, Werkgerechtigkeit oder Jesus allein. Und darum macht Paulus deutlich, ist es geistlich dringend geboten, einen klaren Trennstrich denen gegenüber zu ziehen, die etwas anderes sagen und die versuchen, diese andere Position in eure Reihen hineinzutragen, wie Sauerteig, der sich durchsetzt. Und das beschreibt er mit diesem etwas heiklen Vers 12, wo er sagt, oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren oder die euch aufhetzen. Seit dem Kirchenvater Chrysostomus gehen die meisten Ausleger davon aus, dass damit mit dieser Formulierung, dass sie auch abgeschnitten würden, die Kastration gemeint ist. Also Paulus sagt hier, und es spricht sprachlich auch einiges dafür, mögen sie sich doch entmannen lassen. Das ist natürlich ironisch sarkastisch gemeint. Also wenn die euch schon unbedingt beschneiden wollen, können sie sich ja selber gleich beschneiden und dann am besten umfassen. Also das ist ironisch, zugespitzt. Das eine, sagt er, ist im Grunde genommen so überflüssig wie das andere. Und dann gibt es noch eine hochinteressante Parallele, nämlich zu jenen Zeiten gab es in Kleinasien den heidnischen Kult der Kybele. Und die Priester des Kybele-Kultes wurden dadurch geweiht für ihren Dienst, indem sie sich selber entmannen ließen. Und es kann auch sein, dass Paulus auf diesen Zusammenhang anspielt, also auf diese Eunuchenpriester, und deutlich macht, was die Irrlehrer von euch fordern. Rückt euren Glauben in die Nähe des heidnischen Götzendienstes, dass der Mensch die Gottheit durch eigene Opfer zufriedenstellen will. Das heißt, wer die Beschneidung als heilsnotwendig fordert, macht aus dieser guten, sinnvollen Einrichtung, die Gott damals für sein Volk Israel gegeben hatte, letztlich eine heidnische Praxis. Und Paulus macht mit dieser Formulierung klar, die sehr zugespitzt ist, aber das ist Wort Gottes. Es ist nicht, dass wir glauben, weil die Heilige Schrift es sagt, dass jedes Wort von Gott eingegeben ist. Wir glauben nicht, dass hier mit dem Paulus sozusagen sein Ärger durchgegangen ist. Das ist Wort Gottes. Und Paulus macht deutlich, es ist ein klarer Schnitt nötig. Gegenüber den Irrlehrern gibt es kein Appeasement. Gegenüber den Irrlehrern, und er spricht hier über die Personen, die natürlich mit dieser Irrlehre verbunden sind, gibt es kein schiedlich-friedliches Miteinander. Sondern was hier angesagt ist, ist klare Kante. Nicht in der Art und Weise, wie wir sie als Menschen behandeln. Als Menschen sind sie natürlich Gottes Geschöpfe. Wir sprechen nicht das letzte Urteil über sie. Wenn wir ihnen begegnen, werden wir ihnen immer mit Höflichkeit und mit Freundlichkeit begegnen. Aber Paulus geht es hier um die Art, wie wir theologisch mit ihnen umgehen. Wie wir theologisch mit ihnen umgehen. Und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten. Und wir müssen uns ihnen gegenüber in einer Weise verhalten, dass deutlich wird, da ist klare Kante angesagt. Das gilt im Grunde genommen für alle wichtigen biblischen Zusammenhänge, dass wir dieses immer wieder deutlich machen. Das gilt natürlich auch in Fragen der Ethik. Es ist schon bedauerlich, dass etwa der Evangeliumsrundfunk, wie mir ein Volontär aus der Redaktion mitgeteilt hat, sich dezidiert dafür entschieden hat, sich beim Thema Homosexualität nicht einzumischen, der ERF. Dieser Volontär wollte ein Interview mit mir machen zur ganzen Gender-Problematik. Fragte, können wir einen Termin machen? Wir haben es auf den Weg gebracht und dann schrieb er, nach dem Motto, es tut mir leid, es hätte sowieso nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hätte, der ERF möchte sich beim Thema Homosexualität nicht einmischen, um sich daran nicht die Finger zu verbrennen. Schreibt ein Volontär dieses Hauses. Das ist nicht klare Kante. Und Paulus macht deutlich, wir brauchen klare Kante. Und genauso brauchen wir diesen Irrlehrern gegenüber klare Kante. Und ich gebe zu, das ist für uns heute schwieriger durchzuhalten als für Paulus damals in gewisser Hinsicht. Weil einfach unsere Zeitstimmung nicht danach ist. Weil das nicht mehr üblich ist. Und weil in dieser allgemeinen, alle Grenzen sehr, sehr stark abrundenden Geisteshaltung, man sehr viel schneller auf den Index kommt, wenn man sich nicht daran hält. Der Zeitgeist und die politische Korrektheit fordern von uns, wie stark auch immer die Gegensätze sein mögen, die öffentliche Demonstration von Gemeinschaft. Die öffentliche Demonstration von weitgehender Harmonie. Und viele, viele Evangelikale haben sich auf diese gefährliche Schiene begeben und lassen sich wieder und wieder und wieder zu diesen Gemeinschaftsdemonstrationen verführen. Das ist uns nun inzwischen bekannte Bild von Thomas Schirmacher, dem Chef der Theologischen Kommission der Weltallianz, in seinen berühmten Kaffeepausen mit dem Papst. Das ist Demonstration von Gemeinsamkeit, zur Schau gestellt. Oder jenes Bild zwischen Bedford Strom und Michael Diener, der zu dem Zeitpunkt Präses des Gnadauer Verbandes war, also einer der größten Laienorganisationen in Deutschland, das ist er immer noch, und zu dem Zeitpunkt war er auch noch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Und dieses Bild entstand in dem Zusammenhang, als der neue Rat der EKD gewählt wurde, in den auch Diener hineingewählt wurde. Also das ist das oberste Leitungsgremium der liberalen Volkskirche. Und dann gibt es eben auf diese Weise schöne Bilder, so nach dem Motto, Junge, was sagst du alles über den Islam? Gut, dieses Zitat hat er bis dahin noch nicht gebracht, aber er hatte schon genügend andere Dinge gesagt. Und das passt natürlich zu dem, was Michael Diener seitdem auch als seine Strategie immer wieder bringt. Wenn wir glauben, dass man nicht evangelikal sein muss und trotzdem zum Leib Christi gehören kann, haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Und genau das wird hier demonstriert. Und genau das wird auch hier demonstriert. Und Paulus sagt, ach, wären sie doch abgeschnitten. Verstehen Sie, das ist schon ein krasser Unterschied. Hier nochmal Gruppenbild mit Damen, das ist der Rat der EKD, fröhlich lächelnd alle beieinander. Und dieses Bild ist auch sehr bezeichnend. Das ist Steffen Kern, einer der führenden Pietisten aus Württemberg. Manche munkeln, dass er irgendwann mal möglicherweise, wenn die Konservativen wieder etwas mehr Stimmen haben, auch Bischof der Württembergischen Landeskirche werden könnte. Auf alle Fälle sitzt er hier, traut vereint mit Kardinal Kasper, das ist einer der führenden Ökumeniker des Vatikan gewesen. Und der Herr daneben, dessen Bücher kennen Sie wahrscheinlich, das ist Anselm Grün. Anselm Grün, der Benediktinermönch, auch einer der wirklich krassen Verfälscher des Evangeliums. Und so sitzen sie dort bei den ökumenischen Medientagen, alle fröhlich nebeneinander. Das scheint ihm auch kein Problem hier zu bereiten. Und ich hätte mir eine Tarnkappe wenigstens genommen. Und es sind ja nicht nur die Bilder, sondern es ist das, was gesagt wird. Nämlich es wird gesagt, und jetzt vergleichen Sie mal das mit dem, was David Winklage heute Morgen gesagt hat. Nach Steffen Kern besteht die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen Protestanten und Katholiken in dem Wissen, dass es im Glauben darum geht, dass Jesus allein für das Heil des Menschen entscheidend ist. Fake. Also nicht fake, dass er das gesagt hat. Aber theologisch ist das sowas von jenseits der Wahrheit, wie es nur jenseits der Wahrheit sein kann. Und ein letztes Bild, Gruppenbild mit Dame, die rechts sehen Sie nochmal Diener. In der Mitte, das ist Frau Irmgard Adam Schwetzer, früher eine führende FDP-Politikerin, jetzt die Chefin der EKD-Synode, also des obersten Parlaments der evangelischen Landeskirchen, die dezidiert sich gegen grundlegende Einsichten des Evangeliums geäußert hat, in der ganzen Frage auch der Abgrenzung gegenüber dem Islam und so weiter. Und hier links, das ist der neu gewählte Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, der Pfingstpastor Eckhard Vetter. Und Frau Schwetzer war eben eingeladen zur Amtseinführung von Herrn Vetter. Sie hat dort ein Grußwort gesprochen und hat in diesem Grußwort ganz huldvoll gesagt, also man brauche die Evangelikalen und die Allianz sei in der Kirche, Zitat, der ganz wichtige fromme Flügel. Na, da haben die Herren sich aber gefreut. Der ganz wichtige, überlegen Sie, was sie damit sagt. Ja, ihr gehört zu uns, aber ihr seid eben der fromme Flügel. Es gibt also auch unfromme Flügel. Und die haben alle gewissermaßen das gleiche Recht auf dem Boden dessen, was man als evangelischen Glauben oder evangelische Kirche bezeichnen kann. Und diese Praxis, diese gemeinsamen Bilder, dieses Zurschaustellen von einer Eintracht, die in der Sache nie und nimmer gegeben wird, ist gegen den Geist dessen, was Paulus hier schreibt. Ich sage nicht, dass wir uns wie die Rüpel benehmen sollen, Handschlag verweigern oder sowas. Wir sollen menschlich schon freundlich und kultiviert miteinander umgehen. Aber es geht, wie gesagt, nicht um das formal Menschliche, sondern es geht um die Frage, wie bewerten wir das theologisch und welche Signale senden wir aus? Natürlich ist das schon hilfreich gegenüber dem Druck einer gegenüber den evangelikalen kritisch gegenüber eingestellten Öffentlichkeit. Man sagt, schaut mal, wir sind auch unter dem Dach irgendwie. Wir gehören mit dazu. Wir sind gar nicht so die evangelikalen Schmuddelkinder. Wir unterscheiden uns gar nicht so stark. Wir können vieles gemeinsam tun. Und dagegen schreibt Paulus, ihr lieft gut, werdet euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes doch aufgehört. Oh, dass auch sie abgeschnitten würden, die euch aufhetzen. Damit ist der erste Teil geschafft. Ich lese zum Abschluss, bevor Sie dann 10 Minuten Verschnaufpause kriegen und ich auch, Ihnen ein Zitat vor von Heinrich Bullinger, das mir an dieser Stelle sehr, sehr wegweisend erscheint. Heinrich Bullinger war Zeitgenosse von Luther 1504 bis 1575. Er war der Nachfolger von Huldreich Zwingli, der die Reformation in Zürich weitergeführt und gefestigt hat. Und 9 Jahre vor seinem Tod, im Jahr 1567, veröffentlicht Bullinger eine Reformationsgeschichte und stellt dar, was gerade in der Schweiz auch geschehen ist im Zusammenhang mit der Reformation. Und im Vorwort schreibt er dazu Folgendes. Und Sie werden gleich wissen, warum ich Ihnen das vorlese. Hierin wird der Leser klar sehen, was an großer Arbeit, Unruhe, Kosten, Angst und Not die Stadt Zürich erlitten hat, ehe das göttliche Wort oder die Predigt des heiligen Evangeliums weit und breit in die Eidgenossenschaft gekommen ist. Viele Wunderwerke Gottes wird der Leser finden, besonders den heftigen Streit der wahren Religion mit der falschen. Und sie auch beide kennenlernen. Religion ist nicht in unserem Sinne von Religion gemeint, sondern des wahren Glaubens mit dem falschen Glauben. Und dann fügt Bullinger einen Satz hinzu, mit dem er gewissermaßen sein Herz aufschließt. Er sagt, und dabei wird auch, wer ein redliches Herz hat, einen ewigen Unwillen gegen die falsche Religion fassen und tragen. Einen ewigen Unwillen gegen die falsche Religion fassen und tragen. Und ich glaube, das ist es, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Einen Unwillen gegen die falsche Religion. Einen inneren Widerstand, dass es ihn umtreibt. Und unsere Zeit hat uns dahingehend in unseren Sensorien kaputt gemacht, dass wir das kaum noch hinbekommen. Einen inneren Widerstand gegen Unwahrheit zu haben. Wir nehmen vieles sehr gelassen hin, obwohl es Seelen zerstört. Und Paulus will uns hier sensibilisieren. Gerade mit seiner forschen Gangart will er uns sensibilisieren und sagen, Leute, wo ist euer ewiger Unwille gegen die falsche Religion?
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.